Ich freue mich auch sehr, hier zu sein, heute Morgen. Mal eine andere Viva-Kirche kennenzulernen. Euren Pastor kenne ich schon seit relativ früh in meiner Zeit zu tun. Und jetzt lerne ich auch euch kennen. Ich predige auf Schriftdeutsch, weil mein Ostschweizerdeutsch in meiner Gemeinde nicht immer so gut verstanden wird. Und auch da habe ich gehört, dass ein paar Leute es gerne auf Hochdeutsch haben. Also auf Hochdeutsch. Unsere Schriftlesung heute ist aus dem Markus-Evangelium, vom ersten Kapitel, Vers 40, bis zum zweiten Kapitel, Vers 12. Und es kommt ein Aussätziger zu Jesus, fällt auf die Knie, bittet ihn und sagt: Wenn du willst, kannst du mich rein machen. Und Jesus fühlte Mitleid, streckte seine Hand aus und berührte ihn. Und er sagt zu ihm: Ich will es, sei rein. Und sogleich wich der Aussatz von ihm und er wurde rein. Und Jesus fuhr ihn an und schickte ihn auf der Stelle weg. Und er sagt zu ihm: Sieh zu, dass du niemandem etwas sagst, sondern geh, zeige dich dem Priester und bring für deine Reinigung dar, was Mose angeordnet hat. Das soll ihnen ein Beweis sein. Der Mann aber ging weg und fing an, es überall kundzutun und die Sache bekannt zu machen, sodass Jesus sich kaum mehr in einer Stadt sehen lassen konnte, sondern draußen an abgelegenen Orten blieb. Und sie kamen zu ihm von überall her. Und als er nach einigen Tagen wieder nach Kapernaum ging, wurde bekannt, dass er in einem Haus sei. Und viele versammelten sich, sodass nicht einmal mehr vor der Tür Platz war. Und Jesus sagte ihnen das Wort. Da kommen einige, die einen Gelähmten zu ihm bringen. Vier von ihnen trugen ihn. Und weil sie nicht wegen des Gedränges nicht bis zu ihm hineinbringen, nicht zu ihm hineinkommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Sie rissen es auf und ließen die Bahre, auf der der Gelähmte lag, hinab. Und als Jesus ihren Glauben sah, sagt er zu dem Gelähmten: Kind, dir sind deine Sünden vergeben. Es saßen dort aber einige Schriftgelehrte. Die dachten bei sich: Was redet der so? Er lästert. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Und sogleich erkennt Jesus in seinem Geist, dass sie solche Gedanken hegen und spricht zu ihnen: Warum hegt ihr solche Gedanken? Was ist leichter? Zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm deine Bahre und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sagt er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm deine Bahre und geh nach Hause. Und er stand auf, nahm sogleich die Bahre und ging vor aller Augen hinaus. Und alle waren fassungslos und priesen Gott und sagten: Nie haben wir solches gesehen. Worte des lebendigen Gottes. Betet mit mir, dass meine Worte in der Predigt wahr sein mögen. Mögen die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Amen. Vor einiger Zeit erzählte mir ein Freund von einer Gegebenheit in seiner Familie. Seine Tante, erst 41 Jahre alt, lag im Sterben. Eigentlich wussten es alle, aber niemand hat so wirklich darüber geredet. Am letzten Familientreffen eine Woche vorher hatte sein Bruder für die Tante gebetet, aber mein Freund fand sein Gebet nicht überzeugend. Er hat sich wirklich darüber aufgeregt. Angesichts der Situation fand er das Gebet einfach schwach und lau. Hätte er wirklich geglaubt, dass Gott unsere Tante heilen könnte, hätte er anders gebetet. Sein Bruder hatte wohl so gebetet, als ob er nur so halb dran glaube, dass Gott wirklich eingreifen könnte. Aber mein Freund hatte noch mehr zu klagen. Hätte er wirklich geglaubt, dass Gott unsere Tante im Sterben tröstend gegenwärtig sein könnte, hätte er anders gebetet. Sein Bruder hatte anscheinend weder mit dem Eingreifen Gottes noch mit echtem Trost in Sterbensnot gerechnet. Aber diesen Zweifel, wenn man ihn so nennen kann, hatte er im Gebet auch nicht benannt. Er hatte einfach ein paar nette Worte gesagt und an dem vollen Ernst der Situation vorbeigeredet, vorbeigebetet. Was soll so ein Gebet? Gebet für Heilung ist ein schwieriges Thema. In der Bibel lesen wir die ganze Zeit davon, dass Jesus Kranke auf übernatürliche Art und Weise geheilt hat. Passiert das immer noch so? Können wir dafür beten? Und wie machen wir das? Viele von uns haben dabei das Problem, dass wir eigentlich nicht erwarten, dass Gott etwas machen wird. Das haben wir noch nie gesehen. Und damit rechnen wir auch nicht. Und daher beten wir auch nicht wirklich dafür. Dann gibt es Fälle, in denen Leuten sich an übernatürliche Heilung als ihre letzte Hoffnung klammern. Sie beten und beten und beten und es passiert nichts. Die Heilung tritt nicht ein. Das kann unglaublich schmerzvoll und enttäuschend sein. Und wer so etwas erlebt hat oder beobachtet hat, wie es einem anderen passiert ist, betet vielleicht nicht mehr so gern für Heilung. Die Gefahr der Enttäuschung ist zu groß. Wie beten wir gut für Heilung? Das ist unsere Frage heute. Ich will sie anhand den zwei Geschichten im Markus-Evangelium, die ich gelesen habe, bearbeiten. Und am Ende erzähle ich noch von jemandem, der es auch etwas skeptisch war, dass sein Gebet etwas nützen würde und der auch vor Enttäuschung Angst hatte. Und dennoch hat er gebetet und sein Gebet wurde erhört. Aber zuerst muss ich kurz einen Einwand begegnen, den manche von euch jetzt vielleicht haben. Passiert denn so etwas überhaupt noch heute? Gibt es wirklich übernatürliche Heilungen? Klar, man hört von ihnen in christlichen Kreisen, aber wenn man sowas noch nie selber gesehen hat, fragt man sich vielleicht doch, passiert sowas wirklich? Ja, das gibt es tatsächlich. Es gibt immer wieder Fälle, in denen es Menschen unerklärlich besser geht. Jeder Arzt, der schon länger gearbeitet hat, kennt solche Geschichten. Eigentlich sollte eine Person schon längst gestorben sein, aber auf einmal ist sie wieder gesund. Und der Arzt weiß nicht, wieso. Vielleicht werden wir eines Tages all diese Fälle medizinisch erklären können und die Wissenschaft ist einfach noch nicht weit genug. Aber wahrscheinlich wird es immer ein paar Fälle geben, bei denen die besten Mediziner einfach die Köpfe schütteln müssen und sagen, keine Ahnung, aber toll. Von einer medizinischen Perspektive sind das einfach Heilungen, die wir nicht oder noch nicht erklären können. Und die gibt es zuhauf. Von der Perspektive des Glaubens aber können solche Heilungen Wunder sein. Ein Wunder ist nicht unbedingt ein Brechen der Naturgesetze. Es ist viel eher ein Zeichen, dass Gott in der Welt wirkt. Und das kann er durch die Naturgesetze und auch ohne die Naturgesetze machen. Ein Wunder macht uns darauf aufmerksam, dass es mehr in der Welt gibt, als wir wahrnehmen und sehen. Wunder zeigen uns, dass mehr möglich ist, als wir denken. Dass es viel mehr Güte und Schönheit gibt, als wir erwarten. Wunder machen uns auf Gott und auf seine unendlich großen Möglichkeiten aufmerksam. Und unerklärbare Heilungen gehören eindeutig dazu. Sie lenken unsere Aufmerksamkeit auf den, der mehr kann, als wir denken. Und versteht mich bitte nicht falsch, diese zwei Perspektiven, die der Medizin und die des Glaubens, müssen sich nicht gegenseitig ausschließen. Also, unerklärbare Heilungen, Heilungen, die alles, was wir über die Natur wissen, übersteigen, sind möglich. Und was möglich ist, kann man sich erhoffen. Und wenn wir, wie Christen es tun, davon ausgehen, dass Gott persönlich ist und unsere Bitten hört und dass er dazu fähig ist, dann kann man, wofür man hofft, auch erbitten. Gebet für Heilung ist also durchaus möglich. Aber wie machen wir das auf eine gute Art und Weise, so dass wir nicht maßlos enttäuscht werden, wie viele Leute erleben, nichts passiert? Wie machen wir das, wenn wir eigentlich skeptisch sind, dass Gott eingreifen wird? Schauen wir uns nun diese zwei Geschichten an. Wir werden zuerst die Not anschauen und die Hoffnungen, die das Gerücht, dass Jesus heilen kann, erweckt. Warum beten wir eigentlich für Heilung, fragen wir uns da. Dann werden wir anschauen, wie Jesus mit diesen Erwartungen umgeht. Wie er sie zwar nicht durchkreuzt, aber auch immer etwas anders als erwartet erfüllt. Dies wird uns zu einer wichtigen Korrektur führen, ohne die wir nicht weitergehen können. Als drittes schauen wir uns an, wie in beiden Geschichten die Bitte nach Heilung geschieht. Da können wir viel lernen zu der Frage, wie beten wir gut für Heilung. Und zuletzt, viertens, schauen wir uns an, wie Jesus heilt. Da werde ich auch darüber reden, was wir konkret erwarten können, wenn wir für Heilung beten. Fangen wir mit der Not der zwei Kranken an. Denn in beiden Geschichten begegnen wir sehr kranken Menschen. In der ersten Geschichte geht es um einen Mann, der Aussatz hat. Aussatz nannte man damals mehrere Hautkrankheiten, die unter anderem die Haut weiß werden lassen. Heute haben sie alle verschiedene Namen. Darum können wir nicht genau sagen, welche Krankheit das damals war. Das war so ein Bündel aus Krankheiten, die alle ähnlich aussahen und aussehen, aber heute unterschiedlich sind. Aussatz galt als gefährlich und ansteckend. Tatsächlich enthält die Bibel detaillierte Regeln über den Aussatz. Man findet sie in den 13. und 14. Kapitel des 3. Buch Mose. Diese Gesetze sagen, dass Leute mit Aussatz fern von bewohnten Orten leben müssen und unrein, unrein rufen müssen, um Leute von ihnen zu warnen. Sie mussten sozusagen in einer Dauerquarantäne leben. Medizinisch sinnvoll, für die Betroffenen aber schrecklich. Für die Gesellschaft galten sie mehr oder weniger offiziell als Tote. Ihre Körper galten als lebendige Leichen. Vor ihnen hat man sich geekelt und Angst gehabt. Niemand wollte sie berühren. In der zweiten Geschichte geht es um jemanden, der gelähmt war. Er konnte sich nicht selber fortbewegen. Anders als den Aussätzigen hat man ihn nicht aus der Gesellschaft verstoßen. Lähmung ist ja nicht ansteckend. Aber er war sehr eingeschränkt. Er konnte nicht unter die Leute, wenn er Lust drauf hatte, und er konnte sich auch nicht entziehen, wenn die Leute ihm zu viel waren. Für alles war er auf andere angewiesen. Markus erzählt uns nicht, was der Mensch gemacht hat. Aber in der Zeit von Jesus haben gelähmte Menschen tatsächlich oft gearbeitet, als Bettler. So konnten sie den Finanzen ihrer Familien etwas beitragen. Am Morgen trug man sie an einen öffentlichen Ort, das Stadttor oder den Markt, wo sie betteln konnten. Am Abend holte man sie und das Geld, das sie erworben hatten, nach Hause. Man kann annehmen, dass nicht alle, die an ihnen vorbeiliefen, sie freundlich behandelt haben. Menschen sind dafür zu gemein. Leute konnten sie hänseln, sogar bestehlen, ohne dass die Gelähmten sich wirklich dagegen wehren konnten. Ähnlich ging es auch anderen Menschen, die nicht sonst arbeiten konnten, zum Beispiel Blinden. Und viele Leute, denen es besser ging und die nicht besser wussten, sagten damals, dass Aussätzige, Gelähmte und Blinde sicher nicht ohne Grund so litten. Sicher wurden sie von Gott für ihre Sünden bestraft. Sicher waren sie verflucht. Das mussten sich Aussätzige und Gelähmte sicher auch öfters anhören, dass sie in ihrer Krankheit selber schuld waren. Vielen von uns ist solches Leid nicht unbekannt. Trotz allem medizinischen Fortschritt gibt es auch heute Krankheiten und Zustände, die uns in ähnliche Situationen bringen. Es braucht gar nicht so viel und schon sind wir vom Leben abgeschnitten. Sehr schnell, wenn etwas mal passiert, müssen wir von anderen Abstand halten oder sind auf andere angewiesen. Auf einmal ekeln sich Leute vor einem oder nutzen einen aus oder sagen einem sogar, dass man selber dran schuld ist. Bei allem medizinischen und gesellschaftlichen Fortschritt in den letzten 2000 Jahren ist sehr vieles gleich geblieben. So ist die Not der Krankheit. Und bei so einer Not versteht man, warum man nach Heilung bittet. Man will da raus. Doch gehen wir weiter zu den Erwartungen an Jesus und wie er mit ihnen umgeht. Wir sind hier am Anfang vom Markus-Evangelium, an der Scheide zwischen dem ersten und zweiten Kapitel, und schon ist Jesus weit und breit als Heiler bekannt. Und das zieht die Menschenmengen an wie fast nichts anderes. Alle hoffen, dass Jesus auch sie oder ihre Schwester oder ihren Bruder auch heilen wird. Nachdem es bekannt wird, dass er den Aussätzigen geheilt hat, lesen wir, dass Jesus sich kaum mehr in einer Stadt sehen lassen konnte, sondern draußen in abgelegenen Orten blieb und sie kamen zu ihm von überall her. In der zweiten Geschichte, die vom Gelähmten, scheint es so, dass es Jesus endlich gelungen ist, mal in eine Stadt hineinzuschleichen, ohne dass jemand es gemerkt hat. Endlich was Ruhe. Aber es kommt raus, dass er da ist und nicht lang später kann man nicht mehr aus der Tür raus. Wie geht Jesus mit diesem Andrang, mit all diesen Erwartungen, mit dieser Popularität um? Er scheint nur mäßig begeistert davon zu sein. Es ist befremdlich, was wir lesen, nachdem Jesus den Aussätzigen geheilt hat. Und Jesus fuhr ihn an und schickte ihn auf der Stelle weg. Und er sagt zu ihm: Sieh zu, dass du niemandem etwas davon sagst. Dann schickt er ihn zum Priester, der damals für Aussatzdiagnosen zuständig war, damit dieser die Genesung offiziell bestätigt und der Aussätzige wieder in die Gesellschaft aufgenommen werden kann. Jesus will anscheinend, dass es wie eine ganz normale Krankengenesung aussieht. Auffällig ist auch, was Jesus sagt, wenn der Gelähmte durchs Dach heruntergelassen wird. Es ist hier ganz klar, was die Freunde von Jesus wollen. Sie wollen ganz offensichtlich, dass Jesus ihren Freund heilt. Doch wir lesen, als Jesus ihren Glauben sieht, sagt er zu dem Gelähmten: Kind, dir sind deine Sünden vergeben. Nicht steh auf, du bist geheilt, sondern dir sind deine Sünden vergeben. Darum hatte ihn niemand gebeten. Das hatte auch niemand erwartet. Tatsächlich hat niemand im Judentum damals erwartet, dass je ein Mensch kommen würde, der Sünden vergeben würde, auch nicht der Messias. Das zu sagen, schafft Jesus ordentlich Probleme, denn es klingt wie Blasphemie. Und wenn er nicht Gott ist, dann ist es auch Blasphemie, mit dem Tod bestrafbar. Die Umstehenden wissen all das und sie erkennen, dass Jesus sich hier mit Gott gleichsetzt. Jesus erfüllt hier keine Erwartungen, er schafft sich nur Probleme. Er stachelt völlig eigenwillig und eigenmächtig Widerstand gegen ihn an. Und dieser Widerstand wird dazu führen, dass man ihn am Kreuz umbringen wird. Krankenheiler waren damals kein Problem für die Schriftgelehrten und Pharisäer. Die gab es immer wieder mal. Aber Leute, die Sünden vergeben, die sind ein Problem. Wieso macht Jesus das also? Weil er eben nicht nur ein Heiler ist. Es wäre so einfach gewesen, den Erwartungen der Menschenmengen zu entsprechen. Ein Krankenheiler zu sein, ist toll. So wird man beliebt Und solange man sich ans Gesetz hält, kriegt man auch keinen Ärger mit den religiösen Behörden. Aber Jesus will nicht auf diese Rolle Krankenheiler reduziert werden. Bei all dem Andrang auf ihn als Heiler behält er seine Deutungshoheit über sich selbst. Er bewahrt seine Souveränität. Denn was Jesu Auftrag ist, bestimmt nur Gott und nicht wir. Und sein Auftrag hat nicht hauptsächlich mit Krankheit zu tun, sondern mit Sünde. Das erwarten die Menschenmengen und das erwarten öfters auch wir nicht. Aber Jesus weiß, was sein Auftrag ist und er bleibt dabei. Daran sollten wir uns immer erinnern, wenn wir ihn um etwas bitten. Er ist souverän, er bestimmt, was er tun muss. Und es kann sein, dass er auf unsere konkrete Bitte zuerst nicht eingeht. Denn Jesus lässt sich nicht von unseren Erwartungen manipulieren. Und er ist bereit, uns zu enttäuschen, auch bitter zu enttäuschen und sich selbst große Probleme zu machen, um seinen wahren Auftrag treu zu bleiben. Wir hatten es nun von der Not und von der Souveränität von Jesus. Wir kommen nun zu der Bitte nach Heilung. Dass Jesus souverän ist, verstehen alle Bittsteller in diesen zwei Geschichten. Von ihnen können wir sehr viel lernen. Der Aussätzige macht dies ganz explizit. Er sagt zu Jesus, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Er hofft zwar ganz klar, dass Jesus ihn reinmacht, aber er lässt Jesus die Freiheit, selber zu entscheiden, ob er es machen wird oder nicht. Er präsentiert seinen Fall Jesus einfach und überlässt es dann Jesus, was er machen wird. Und Jesus spricht, ich will es, werde rein. Ähnlich die Freunde des Gelähmten. Was sie wollen, ist zwar deutlich, die Heilung ihres Freundes. Dafür müssen sie drastische Maßnahmen ergreifen. Sie steigen aufs Dach. Damals gab es meistens eine Treppe von außen aufs Dach und die Dächer waren flach. Sie machen in einem fremden Dach ein Loch. Und sie seilen ihren Freund durchs Loch zu Jesus hinab. Da hätte einiges schiefgehen können und der Besitzer des Dachs hatte wohl keine große Freude. Aber ihnen ist nur eines wichtig, ihren Freund Jesus vor die Füße zu legen. Sobald das erreicht ist, sagen sie nichts weiteres. Das ist es, was wir machen können, wenn wir für Heilung beten. Wir können Gott nicht befehlen, jemanden zu heilen. Gott ist souverän. Aber wir können ihm jemanden sozusagen im Gebet zuversichtlich vor die Füße legen. Wenn du willst, kannst du mich heilen. Aber wie Jesus selbst mal gebetet hat, aber dein Wille geschehe, nicht meiner. Oder ähnlich, hier ist so und so. Sie ist schwer krank, sie leidet furchtbar. Ich lege sie dir vor die Füße. Sei ja gnädig, heile sie doch. Was Gott dann macht, überlassen wir ihm. Und wir können zuversichtlich sein, dass er es gut mit uns meint. Was macht dann Jesus? In beiden Geschichten heilt er. Aber wenn wir nur darauf achten, verpassen wir sehr viel und sehr Wichtiges. Lasst uns also genauer hinschauen. Bevor er den Aussätzigen heilt, streckt er seine Hand aus und berührt ihn. Wie lange war es wohl gewesen, dass jemand den Aussätzigen absichtlich berührt hatte? Seine Haut war eklig. Sein Körper sah aus wie eine lebendige Leiche. Alle haben sich so schnell wie möglich abgewaschen, wenn sie mal aus Versehen mit ihm in Berührung kamen, oder wenn eine Berührung unvermeidlich war. Und all diesen Ekel, all diese Ausgrenzung durchbricht Jesus und berührt ihn einfach. Beim Gelähmten sieht Jesus einmal ihn und seine Freunde an. Er bestaunt ihre Kühnheit und ihren Glauben. Und er spricht den Gelähmten liebevoll an. Kind, sagt er ihm. Und dann erlöst er ihn aus einer Not, von der er gar nicht erwartet hatte, an dem Tag erlöst zu werden. Kind, dir sind deine Sünden vergeben. Wenn wir für Heilung beten, ignoriert uns Jesus nicht. Er bleibt souverän. Er entscheidet, was und wie er macht. Aber er bleibt uns gegenüber nicht kalt. Wenn wir hoffend und zuversichtlich zu ihm kommen und dabei nicht versuchen, ihm unseren Willen aufzuzwingen, wird er uns nicht mit leeren Händen von ihm weggehen lassen. Was können wir also konkret erwarten, wenn wir für Heilung beten? Dass Jesus sich uns zuwendet. Wie kann das konkret aussehen? Mir wurde gesagt, als ich am Vorbereiten war, dass ein Prediger, der früher in dieser Gegend gewirkt hat, Theo Schindler, es mal so zusammengefasst hat. Wenn er mit jemandem für Heilung gebetet hat, hat er immer wieder eines von drei Sachen erlebt. Manchmal kam es vor, dass die Person sofort geheilt wurde. Manchmal kam es vor, dass das Gebet der Anfang eines Prozesses der Heilung war, der länger gedauert hat. Und manchmal ist in dem Gebet Jesus dem Kranken auf so eine Art und Weise begegnet, dass er oder sie zunehmend seine Situation akzeptieren und Frieden damit finden konnte. Auch ein Wirken Gottes. Ich sage die drei Sachen noch einmal. Manchmal kam es vor, dass eine kranke Person sofort geheilt wurde. Manchmal war das Gebet der Anfang eines Prozesses der Heilung, der länger gedauert hat. Und manchmal war Jesus dem Kranken auf so eine Art und Weise gegenwärtig, dass er oder sie zunehmend seine Situation akzeptieren und Frieden damit finden konnte. Natürlich ist man in der Gefahr, diese Prozesse zu blockieren, wenn man versucht, Gott einen bestimmten Ausgang des Gebets aufzuzwingen. Gott ist souverän und lässt sich von unseren Erwartungen nicht manipulieren. Aber andererseits müssen wir auch keine Scheu haben, uns selbst oder andere Jesus vor die Füße zu legen. Wir dürfen selbstverständlich unseren Wunsch nach Heilung auch aussprechen. Und falls wir Schwierigkeiten damit haben zu glauben, dass Gott wirklich unerklärbar heilen könnte, können wir dies ihm auch sagen. Solche Geschichten finden wir in der Bibel auch. Wir können zuversichtlich sein, dass Jesus wirken wird und die kranke Person auf irgendeine Art und Weise berühren wird. Wie beten wir gut für Heilung? Indem wir zuversichtlich leidende Jesus vor die Füße legen. Als ich diese Predigt am Vorbereiten war, hatte ich ein Gespräch mit einem Pfarrer, der einige Jahre im Kongo für die Kirche gearbeitet hatte. Ich erzählte ihm vom Thema meiner kommenden Predigt und dass ich dazu die Geschichte von dem Gelähmten, der durchs Dach runtergelassen wurde, als Predigttext hatte. Sein Gesicht leuchtete auf. Er erzählte mir die folgende Geschichte aus seiner Zeit im Kongo. Eines Tages rief ihm ein Mitarbeiter schnell herbei. Ein junger Kongolese war von einer Palme gestürzt, während er ihre Blätter geschnitten hatte. Kann gut so 15, 20 Meter sein. Es sah so aus, als würde er fürs Leben gelähmt sein. Könnte der Pfarrer bitte schnell kommen und für ihn beten? Dem Pfarrer wurde es fast schwarz vor Augen. Er sah schon die großen, erwartungsvollen Augen des jungen Mannes, der darauf wartete, dass der weiße Missionar aus Europa für ihn beten und ihn heilen würde. Und in Afrika glaubt man noch viel eher an übernatürliche Heilung als in Europa. Was sollte er nur tun? Er war doch nicht fähig, Wunder zu liefern. Auf dem Weg zum Krankenbett blätterte er schnell in Gedanken die Evangelien durch. Gab es dort irgendeine Geschichte, die ihm helfen könnte? Auf einmal landete er bei der Geschichte von dem Gelähmten, der durchs Dach heruntergelassen wurde. Er atmete auf. Er konnte den jungen Mann zwar nicht heilen, aber er konnte ihn im Gebet vor Jesu Füße legen. Das hat er dann auch gemacht. Er hat ihn fast jeden Tag besucht und immer das Gleiche gebetet. Er hat ihn in Gebet Jesu vor die Füße gelegt. Eines Tages kam er in das Zimmer rein, in dem der junge Mann lag, und merkte, dass er im Bett eines seiner Beine angezogen hatte. »Was ist denn passiert? Kannst du wieder eines deiner Beine bewegen?« »Ach, Pfarrer, ich hätte gerne beide angezogen, aber das andere fühlt sich noch so steif an«, antwortete der Gelähmte. Der Pfarrer betete weiter wie vorhin. Er legte ihn Jesu vor die Füße. Über die nächsten Tage und Wochen konnte der junge Mann sich immer mehr bewegen. Schlussendlich konnte er sogar laufen. Zwar nicht ganz vollständig aufrecht, aber immerhin konnte er wider allen Erwartungen wieder laufen und arbeiten. Jesus hatte ihn geheilt. Wie beten wir gut für Heilung, indem wir zuversichtlich Leidende Jesus vor die Füße legen? Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.